Herzlich willkommen zu Diversität in Arbeit. Dritte Station, Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig, 23. Mai 2019. Gastgeberin Leontine Meyer van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlung Sachsen. Impulsgeberin Astrid Leeb, Chief Financial Officer, und Nadja Gulam, Leiterin Human Resources bei Bosch Rexroth Stuttgart.
Herzlich willkommen heute Abend hier im Grassi-Museum. Ich würde sagen, in einer der schönsten Museumsgebäuden Deutschlands, wenn nicht weltweit. Mein Name ist Leontine Meyer van Mensch. Es ist für mich eine ganz, ganz, ganz große Ehre, dieses Haus jetzt seit fast 4 Monaten leiten zu dürfen. Wunderbare Kollegen, und ich freue mich auch sehr, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Ich freue mich auch, viele Gesichter aus der Leipziger und sächsische Kulturlandschaft zu sehen. Ich freue mich auch sehr, dass der Freundeskreis auch heute Abend vertreten ist. Das finde ich nämlich ganz wichtig, wenn wir über ein Museum reden, was ich tatsächlich öffnen möchte und nicht nur für sich im kleinen Kämmerlein arbeiten möchte, aber tatsächlich auch diese Öffnung in Richtung Stadtgesellschaft oder Stadtgesellschaften. Wir müssen es natürlich auch immer plural denken. Ich freue mich auch, dass Kollegen aus Kultur- und Forschungsinstitutionen im größeren Leipziger Kontext heute Abend hier sind. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass wir alle heute Abend und auch nach morgen was mitnehmen, was uns als Haus weiterbringt, aber was tatsächlich Sie alle, auch wenn Sie nicht das Privileg haben, im Grassi arbeiten zu können, dass Sie was für sich mitnehmen. Weil ich glaube, dass wir heute Abend über sehr relevante Themen reden werden, nämlich was bedeutet dann eigentlich diese Öffnung und was bedeutet Diversitätsentwicklung für Kulturinstitutionen. Und da mal so out of the box zu denken und auch da ganz bewusst diese Pärchen zu schmieden mit Vertreter und Vertreterinnen aus der Wirtschaft. Ja, das ist schon, glaube ich, ein sehr innovatives Konzept. Und da freue ich mich sehr auf Austausch und Input, weil wir ein Museum sein möchten, glaube ich, als ganzes Haus, was in so einem Change-Management-Prozess sich befindet und tatsächlich diese fundamentelle Fragen stellen möchte. Was bedeutet es eigentlich, ein Museum im 21. Jahrhundert zu sein? Was bedeutet das tatsächlich zu öffnen? Und wie kommt man weg von diese Containerbegriffe zu tatsächlichen Veränderungsprozesse in der Organisation selber und damit natürlich auch letztendlich in unseren Output? Und unsere Output sind die Ausstellungen, die Veranstaltungen, unsere Publikationen und das, was wir sind und nach außen ausstrahlen.
Und dann sind natürlich Fragen, die sehr stark mit Diversität zu tun haben. Ich habe ein sehr homogenes Kollegium, Kollegen, die hier teilweise vor über 30 Jahren wahnsinnig viel Wissen haben, die schon so viel vergessen haben, was ich niemals hier aneignen würde und kann. Weil unsere Biografien auch ganz anders sind. Weil eine Generation früher im Museum gekommen ist, hat 40 Jahre dort gearbeitet oder länger und ist dann in Rente gegangen. Die modernen Biografien sind anders. Wie kann ich, wenn ich über nachhaltiges Diversität oder überhaupt Human Resource Management nachdenken, dieses Wissen von den Kollegen, die leider in 5 bis 7 Jahren gehen, irgendwie bewahren, dass das Rad in 5 bis 7 Jahren nicht neu erfunden wird. Andererseits, wie kann ich da meinen jüngeren Kollegen, die neu dazu kommen, auch die Möglichkeiten bieten und auch sozusagen Raum bieten für Erneuerung? Und wie geht das zwischen diesen zwei, würde ich fast sagen, Generationen? Wollen wir die Generation auch dazwischen liegen, aber ich würde sagen, das sind manchmal auch, das ist etwas, wo ich daran arbeiten muss, dass diese zwei Gruppen im Kollegium auch stärker zusammenkommen. Wie geht man mit einem unterschiedlichen Arbeitsethos um, mit Kollegen, die hier schon ganz lange arbeiten, ein ganz anderes Verständnis von was Arbeit bedeutet und was diese Arbeitsplatz bedeutet, zu jüngeren Kollegen, die vielleicht viel stärker Familie und Beruf zusammendenken möchten und vielleicht nicht immer jedes Wochenende hier arbeiten möchten. das ist schon auch, würde ich sagen, eine neue Herangehensweise, wie man Arbeit auch gewichtet. Dann natürlich die Frage, die sehr wichtig ist, die kulturelle Diversität. Ja, was bedeutet überhaupt ein ethnologisches Museum im 21. Jahrhundert? Wie eröffnen wir uns zu einer immer kulturell diverse Gesellschaft? Und wie spiegelt sich das auch in meinen Kollegen wieder? So wie kann ich tatsächlich auch eine Auswertung von dieser kulturellen Diversität in unsere Sammlungen auch haben, in unsere Gesellschaft auch haben, auch hier im Kollegium? Wie kriege ich das hin? Und auf der anderen, was auch was mit Inklusion zu tun hat, wie kann man ein Haus werden, was tatsächlich offen ist, wo alle sich eingeladen fühlen, was auch so Arbeit mit Angeboten, die mehr und mehr personalisiert werden. Kann ich das? Wenn es heißt das dann spezifische Zielgruppenarbeit? Wie geht das bei euch? Wir haben uns beschlossen, dass wir uns duzen. Das ist jetzt nicht meine Niederländerinnen waschen, so abgesprochen. Und solche Fragen waren mir im Vorfeld, die hatte ich so auf der Seele. Und da ist dann eine Frage rausgekommen: Was bedeutet Öffnung, Diversitätsentwicklung und Fusion für nachhaltiges Personalmanagement im Grassi-Museum und Vorkunde zu Leipzig?
Erstmal herzlichen Dank für die tolle Einladung. Mein Name ist Astrid Leeb. Ich arbeite seit 25 Jahren in einer Firma. Ich verkörpere also die Old Fashion. Wie hast du gesagt, die nicht moderne Weise. Ich arbeite seit 25 Jahren eben bei der Firma Bosch in verschiedenen Funktionen und Aufgaben. Bin jetzt seit einigen Jahren bei der Tochterfirma Bosch Rexroth und leite dort die kaufmännischen Abteilungen im Vertrieb Deutschland, Österreich und Schweiz. Klingt jetzt ein bisschen sperrig. Was ist mein eigentlicher Job? Ich muss gucken, dass die Finanzen stimmen, das ist richtig. Ich muss schauen, dass Umsatz und Ergebnis passt. Aber eigentlich viel wichtiger ist, ich muss gucken, wo kommen wir her? Warum stehen wir da, wo wir stehen? Und vor allem, wie geht es eigentlich weiter? Weil wir eine Verantwortung haben für die Firma und natürlich auch für Mitarbeiter. Und für mich sehr spannend, ich bin jetzt auch in der Generation 50+, fühle mich noch nicht so zum alten Eisen, bin durchaus offen für neue Themen, bleibt mir aber auch nichts anderes übrig. Ja, die Welt dreht sich weiter und freue mich eben auch, dass ich meine HR-Leiterin, die Nadja, mitgebracht habe, die wiederum die andere Generation verkörpert. Und auch wir beide haben da immer gute Möglichkeiten, uns auszutauschen. Du stellst dich dann später vor, Nadja. Ja. Ich glaube, es gibt wirklich viele Anknüpfpunkte und mit ein bisschen so Abstraktionsvermögen, glaube ich, kann man so ein bisschen Transferleistung auch herbringen. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Leontine, du sagst, wie ist das Museum des 21. Jahrhunderts? Das ist genau meine Frage. Wie arbeitet meine Firma eigentlich im 21. Jahrhundert? Was muss ich heute schon machen, damit wir da auch erfolgreich sind? Eine Frage mit vielen Fragezeichen. Wir haben wenig Antworten, aber wir tasten uns da einfach allmählich vor. Bevor ich loslege, würde ich gerne noch mal was über diesen Konzern erzählen, der vielen von Ihnen vielleicht ein bisschen bekannt ist und einfach Sie auf die Reise mitnehmen, wohin bewegt er sich gerade. Das ist eigentlich ganz spannend. Bosch hat letztes Jahr einen Umsatz von 78 Milliarden Euro weltweit erwirtschaftet und wir beschäftigen über 400.000 Mitarbeiter weltweit, sind in jedem Land eigentlich vertreten. Der Bosch ist mit der Marke Rexroth weltweit am Markt vertreten, mit ein bisschen so sperrigen Produkten, die heißen Antriebs- und Steuerungstechnik, Montageeinrichtungen. Es geht bei uns immer darum, elektrische oder hydraulische Antriebe und Steuerungen zu bedienen. So sind wir zum Beispiel in dem Panama-Kanal, in den Schleusen, die ja wesentlich sind, also die Wasser rein- und rauslassen, darin vertreten, dass wir die hydraulischen Antriebe hierfür gestellt haben. Oder Sie kennen alle das London Eye oder die Tower Bridge in London, also wenn die Brücke auf und zu geht, haben Sie eine hydraulische Lösung drinnen, die das möglich machen muss, das ist Rexroth. Rexroth hat sich gespalten in 9 verschiedene Produktbereiche, sogenannte Business Units, die alle sich gut abgrenzen, silomäßig. Jeder hat so sein bestimmtes Produktspektrum und ist zuständig für Entwicklung und Fertigung. In modernen, arbeitsteiligen Welten lebt man gerne in einer Matrix-Organisation. Das heißt, jeder hat immer mindestens 2 Chefs, ne? Einen horizontal, einen vertikal. Das heißt, wir haben in der Matrix auch dann sogenannte Sales Units, Verkaufsorganisationen, die quasi quer alle Produkte über diese Business Units verkaufen. Und in einer dieser Sales Units, in der größten, bin ich, wie gesagt, dann die kaufmännische Geschäftsleiterin. Ja, zu Diversity, wie gesagt, ich selber habe mich, glaube ich, soweit umschrieben, Babyboomer, wir sind bei Rexroth 1300 Leute und ungefähr 50% unserer netten Kollegen sind mindestens 50 Jahre alt. Das ist schön, wenn man einfach auch in tradierten Produkten arbeitet, die sehr, sehr viel Know-how erfordern. Aber ist natürlich eine Challenge, sehe ich an mir selber, wenn man sagt, jetzt beginnt aber das neue Zeitalter, wo gehen wir eigentlich hin? Ins 21. oder auch 22. Jahrhundert. Also das Thema Digitalisierung, Solutions, mehr Software, mehr Services. Eigentlich alles Themen, die diesen sogenannten Digital Natives, die gar nicht schrecken, die mit den Themen was anfangen können, wo wir vielleicht ein bisschen zucken. Aber wie gesagt, die ganze Welt dreht sich, die ganze Arbeitswelt dreht sich und insbesondere der Maschinenbau, wo man ja denkt, das ist ja so alles Hardcore-Maschinen, darunter stehen Ölwannen, es riecht nach Öl, es stinkt nach Druckluft, alles ist aus Stahl und Eisen. Diese Welt wird es auf absehbare Zeit so nicht mehr geben, sondern wir bewegen uns hin, wir nennen es bei Rexroth die Factory of the Future, hin zu einer voll vernetzten digitalen Arbeitswelt im Sinne einer Produktionswelt, wo Sie sich vorstellen, wie bei Monsieur Hulot in den 50er Jahren die Maschinen miteinander sprechen, miteinander kommunizieren, sich untereinander abstimmen, was wird wann wie produziert, natürlich alles gesteuert über Steuergeräte, über Controller und die Maschinen sich sogar frei im Raum bewegen. Das klingt alles noch ein bisschen nach Raumschiff, auch für mich, muss mich da auch immer wieder ein bisschen damit beschäftigen, aber das ist die Zukunft. So, und das heißt, wir haben eine enorme Bridge zu gehen, nicht nur von der technischen Seite, das schaffen die Kollegen, da bin ich sehr sicher, sondern vom Thema Change Management. Was heißt das? Wie kann man so Produkte entwickeln? Wie kann man so Produkte verkaufen? Welche Kompetenzen brauche ich dafür eigentlich? Und wie stelle ich das sicher, dass wir attraktiv sind und auch attraktiv bleiben eigentlich? Ja, es gibt bestimmte externe Faktoren, die dieses Bild des 21. Jahrhunderts im Maschinenbau nochmal deutlich beschleunigen. Ich habe schon genannt Digitalisierung, das geht alles, was Sie Richtung Industrie 4.0 so immer hören, geht genau in die Richtung. Also die Welt wird digitaler, die Produkte werden digitaler, die Menschen werden digitaler, haben andere Anforderungen an eine digitale Arbeitswelt. Das heißt, unsere Arbeitsplätze werden digitaler. Es gibt kein Papier mehr im Büro, das heißt, ich muss die ganze IT beherrschen und ich arbeite natürlich anders mit Kollegen zusammen. Es geht nichts mehr auf Zuruf, sondern es ist alles eigentlich eher automatisiert verdrahtet. Ich glaube, das Wichtigste dabei sind bei der Digitalisierung in der Tat unsere Mitarbeiter. Wie stellen die sich darauf ein und wie müssen wir die auch dann rüsten? Wir haben dann einen weiteren Faktor, der uns gerade momentan auch ziemlich beschäftigt. Das ist, unser Marktumfeld ist plötzlich nicht mehr stabil. Gesetze von früher gelten nicht mehr. Wir sehen, dass wir plötzlich hoppla überrascht werden von einem Marktumfeld, was rasant wächst, unangekündigt, was wir uns gar nicht erklären können. Das beunruhigt Menschen. Und aber auch genauso schnell wieder nach unten geht. Und wir müssen mit dieser Flexibilität irgendwie zurechtkommen. Eins der weiteren Faktoren, was auf uns zukommt, gerade in dem Rahmen, dass sich unsere Produkte verändern, wir verkaufen jetzt nicht mehr nur Produkte, sondern datenbasierte Geschäftsmodelle. Also welche Daten generiert denn eigentlich so ein Produkt? Was kann ich damit machen? Wie kann ich daraus auch wieder natürlich einen Revenue Stream gelangen? Ja, und dann, deswegen ist auch die Nadja, deswegen sind wir beide eigentlich auch hier, natürlich unheimlich umtreibt, wie gewinnen wir neue Leute, die diese Themen aktiv treiben, die mitgestalten wollen, können, sollen? Wie machen wir uns als, sage ich mal, so eine tradierte Maschinenbaufirma attraktiv, dass Leute, die heute in Berufsfelder gehen oder auch Themen studieren, wo ich nicht mehr weiß, was es ist, dass wir für die so attraktiv sind, dass sie sagen, ich habe Bock, in die Maschinenbauindustrie zu gehen und die Themen vorwärts zu bringen. Wie machen wir auf uns aufmerksam? Wie zeigen wir eigentlich auf, was unser Bild ist? Wie machen wir klar, dass wir die richtigen Leute suchen? Und dann, wie finden wir sie? Es gibt so einen Begriff, War of Talents. Sie kennen alle den demografischen Wandel. Die Jungen wachsen nicht so gut nach, wie die Alten alt werden. Und alle kämpfen um dieselben Talents draußen am Markt. Das ist absolut entscheidend, um eben auch im 21. Jahrhundert gute Leute an Bord zu haben, die die Firma weiterentwickeln. Da ist die Nadja Spezialistin dafür.
Gut, dann würde ich übernehmen. Ich beschäftige mich den ganzen Tag damit, wie finden wir die richtigen Leute, wie halten wir sie an Bord, wie können wir sie motivieren, wie entwickeln wir sie, wie vergüten wir sie, was machen wir beim Thema Leadership, Führung, ein ganz wichtiger Aspekt, Kultur in einem Unternehmen, gerade auch in Zeiten, wo sich sehr, sehr viel verändert. Und das mache ich jetzt seit 14 Jahren, weil es einfach meine Leidenschaft ist. und insofern freue ich mich, dass ich heute auch mit Ihnen darüber diskutieren darf. Die Astrid hat jetzt viel berichtet, wer wir sind, was uns extern bewegt, und ich möchte jetzt auf die Faktoren eingehen, die uns ganz speziell in unserem Bereich bewegen. All das, was die Astrid beschrieben hat, diese, ja, ich nenne es mal neue Welt, stellt natürlich an die Mitarbeiter, die wir an Bord haben, ganz andere Anforderungen. Die brauchen andere Kompetenzen, als sie noch vor 20 Jahren benötigt haben. Und umgekehrt auch, was ist so das Idealbild an Mitarbeiter, was muss der mitbringen an Wissen, aber auch an Persönlichkeit, die wir eben in Zukunft auch benötigen. Auch ein wichtiger Aspekt beim Thema Kompetenzmanagement ist, die Art des Lernens verändert sich sehr stark. Früher haben wir einen Mitarbeiter zu einem zweitägigen Seminar geschickt, dann kam er zurück und hat hoffentlich alles, was er gelernt hat, umgesetzt. Heute merken wir sehr stark, dass unsere Mitarbeiter selbstbestimmt lernen wollen. Über die Methode, aber auch natürlich Zeitpunkt. Das heißt, wir müssen als Unternehmen auch entsprechende Portale zur Verfügung stellen, die das überhaupt ermöglichen. Wir haben bei Bosch ein Learning-Portal, das heißt, da kann der Mitarbeiter von sich aus reingehen. Das ist wie eine Plattform, kann Stichpunkte eingeben, wo er sagt, okay, da möchte ich mich jetzt weiterbilden. Ist es Industrie 4.0, ist es Internet of Things, ist es Big Data, whatever. Er kann da reingehen und kann zu der Zeit, wo er das eben gerade kann oder auch möchte, für sich das passende Format raussuchen. Und da müssen wir unsere Mitarbeiter ranführen. Es gibt Mitarbeiter, die sind affiner für sowas. Es gibt andere, die kennen das noch nicht mal. Also es ist für uns auch ein Spagat. Das dritte Thema ist das Thema Leadership, Führung. Die Diversität bei unseren Mitarbeitern bedingt natürlich auch, dass wir Führungskräfte haben, die mit dieser Diversität umgehen können. Die jungen Leute haben vielleicht andere Ansprüche an ihre Führungskraft, als es vielleicht die Kollegen haben, die jetzt seit 40 Jahren im Unternehmen sind und ganz anderes Führungsverhalten gewohnt sind. Und nicht zuletzt, Astrid hatte War for Talents angesprochen, also wie kriegen wir überhaupt die Talente in unser Unternehmen? Wie sprechen wir sie an? Also es ist sicher nicht mehr damit getan, eine Zeitungsannonce zu schalten, sondern soziale Medien gewinnen natürlich sehr, sehr stark an Bedeutung. Wie platzieren wir uns da? Wie schaffen wir es aber trotzdem, persönlich auf das Individuum einzugehen im Personalbeschaffungsprozess und eben auch all die Aspekte, die wir bieten, rüberzubringen? Wir merken sehr stark, dass sich die Werte auch verändern unserer Mitarbeiter. Vor 10 Jahren würde ich sagen 24/7 war dann so ein bisschen in Anführungsstrichen hip. Also ich bin immer erreichbar, ich arbeite rund um die Uhr, Karriere ist wichtig. Jetzt gerade merken wir einen sehr, sehr stark gegenläufigen Trend. Also Freizeit wird wichtiger, Freizeit ist auch wichtiger als Geld. Sicher auch nicht bei allen, aber das merken wir in der Tendenz schon sehr stark. Und das sind die Fragen, die uns letztendlich bewegen. Und Leontine, ich denke, unsere Ausführungen decken sich auch zu einem ganz, ganz großen Teil. Und von daher freue ich mich, dass wir jetzt hier in die Diskussion gehen können.
Ihr habt natürlich sehr viele Themen angesprochen, wo wir wahnsinnig viele Überschneidungen haben, wo ich natürlich gerne auch Antworten haben möchte. Aber eins finde ich total, es sind mehrere Sachen, die ich gerne vertiefen möchte. Ich glaube, im kulturellen Kontext und sicherlich die Leute, die in der Personalabteilung die Entscheidungskompetenz haben, denken immer noch, dass man eigentlich sehr dankbar sein muss, wenn man in einem Museum arbeiten darf. Und das hat sich, glaube ich, schon verändert. Und wir müssen als Museum, als kulturelle Einrichtung was mehr bieten, um bestimmte Leute auch tatsächlich reinzubekommen und auch zu behalten. Und da würde ich gerne nochmal in der Tiefe gehen wollen. Was macht ihr, damit ihr ein attraktiverer Ort sein werdet?
Erstmal muss man sichtbar werden auf dem Arbeitsmarkt. Und zwar so, dass man denkt, okay, die Firma könnte ich mir eigentlich vorstellen. Wir suchen eigentlich Mitarbeiter, die am liebsten zu Google gehen würden. Ich sage immer, viel Spaß. Ich glaube, da geht man freiwillig von selber wieder mal weg. Ja, aber die Jugend stellt sich da was anderes vor. Man will sich selbst verwirklichen, entwickeln, tüfteln, basteln. Und stellt sich gerade das in einem Großkonzern, das ist ja auch ein Makel, den wir haben, wir sind ein Großkonzern, bürokratisch, eher nicht so vor. Was wir momentan verstärkt machen, wir lassen junge Mitarbeiter selber Werbung machen. Das kommt dann nicht ganz gut an auf LinkedIn und auf irgendwelchen sozialen Medien. Berichten einfach junge Leute, hey, total cool, bin jetzt da bei der Firma Rexroth. Ich mache jetzt da gerade ein mega tolles Projekt, ich darf das und das machen, hatte ich mir nicht so vorgestellt, wow, ist das super.
Ja, ich glaube, das A und O ist Begeisterung wecken und den Sinn vermitteln. Also bei uns ist sehr, sehr wichtig Sinnstiftung. Ne? Warum arbeite ich in einem Unternehmen? Wodurch können wir begeistern? Was ist das Tolle an unseren Produkten? Was ist das Tolle in unserer Kultur? In welcher Kultur arbeite ich? Ist es eine sehr hierarchisch geführte Kultur? Zum Beispiel, jetzt hatten wir die Hannover Messe, da gibt es ein großes Recruiting-Event, da kommen Studenten aus der ganzen Republik und wir zeigen ihnen die Produkte, wir zeigen unsere Nachwuchsprogramme, wir lassen die untereinander auch sprechen und wichtig ist es, schon auch die Individuen wirken zu lassen und dass eben potenzielle neue Mitarbeiter auch erleben, was arbeiten denn dort für Leute? Mhm. Der Knackpunkt ist erlebbar machen, greifbar machen und konkret machen. Mhm. Ne?
Also es gibt ein Thema, was wir momentan stark im ganzen Bosch-Konzern präferieren, ist das Thema Reverse Mentoring. Das heißt, die Jungen coachen die Alten. Kommen junge Leute rein und sagen, hey, was mir aufgefallen ist, was mir überhaupt nicht gefällt bei euch. Und junge Leute, die scheren sich in Kehricht um irgendwelche Hierarchien oder wissen gar nicht, wer du bist und ist denen auch vollkommen wurscht, sondern die sagen einfach mal ganz platt so, wie sie es halt gerade denken. Und es ist total erfrischend. Und so Reverse Mentoring habe ich ganz persönlich nur sehr vereinzelt gemacht, aber ich dachte mir immer, ich habe mich immer dabei getappt, wenn man merkt, wie alt und borniert man selber ist zum Teil. Ist es wirklich so? Man denkt, du findest dich doch so kalt cool und so. Und es kommt jemand her und sagt, wie doof das eigentlich ist und wie altbacken, was man da so macht. Also man kommt einfach zum Denken. Heißt natürlich auch, man muss zuhören und man muss sich stehen lassen.
Ich glaube, das ist der Knackpunkt dabei. Ne? Wie schafft man es, dass die schon länger an Bord sind, überhaupt die Offenheit haben, sich Feedback von den Neueren geben zu lassen, ne? Und nicht zu sagen, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht und das machen wir jetzt 10 Jahre so und das war gut. Und das ist dann halt wieder eine Kulturfrage. Wie schaffe ich es, auch die erfahrenen Kollegen oder die ja vielleicht weniger offen sind für Veränderung oder Neuerung eben auch zu öffnen und auch Dinge anzunehmen oder für Veränderung den Weg zu ebnen. Weil ich glaube, nur dann bringt es auch was, wenn jemand sein Wissen teilt, wenn derjenige das Gefühl hat, es will eigentlich niemand hören, wird er resignieren. Ne?
Es gibt noch einen Aspekt, den ich vorhin eigentlich noch einbringen wollte. Jetzt bin ich wieder auf der Old-Fashioned-Schiene, also die alten Sungen. Wir haben beim Bosch schon noch was installiert, was ich gut finde. Das ist unser intern genannt Bosch Mumien-Service. Das sind also Leute, die beim Bosch schon längst im Ruhestand sind und die man quasi buchen kann. Die sind wie freiberufliche Unternehmensberater, sind halt Experten oder auch nicht. Das gibt eine Datenbank. Und wenn ich jetzt jemanden brauche und sage, ich brauche totales Spezialwissen zu dem und dem Thema, gab es doch früher mal. Oder ich habe jetzt, hey, ich brauche einen Interimsmanager, mir ist eine Führungskraft krank geworden.
Ich schreibe das mal auf.
Und dann kann man Leute buchen, sofern die Lust haben. Die wählen selber aus, ob sie Bock drauf haben, wie lange das geht. Das sind meistens halt so projektbezogene Themen, also geht für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Und ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
Ne? Das heißt, sie kommen hochmotiviert, weil sie endlich wieder arbeiten.
Ja, genau. Sie sind froh, dass sie ihr Wissen auch weitergeben können. Und ist ein Budgetthema, ganz klar. Ich meine, sie arbeiten auf eigene Rechnung.
Na, ich denke da vor allem an unseren Freundeskreis, wo sehr viele ehemalige Mitarbeiter oder Leute, die das Museum wirklich schon länger kennen und sich da auch wirklich Teil der Community, sich stark verbunden fühlen mit dem Haus, dass da der Freundeskreis vielleicht tatsächlich auch da in eine Lücke springen kann. Da hätte ich große Lust drauf. Und das war letztendlich auch hinter der Einladung, die ich auch an dem Freundeskreis ausgesprochen habe, hier und auch morgen anwesend zu sein. So, da freue ich mich sehr, dass das sich auch überschneidet in so Gedankengang und Strategien.
Es gibt bei uns eine Plattform, die nennt sich Bosch Connect. Da ist jeder Mitarbeiter kann da reingehen, da gibt es verschiedene Communities. Also zum Beispiel, wenn ich mich dafür interessiere, Personalentwicklungsinstrumente, dann kriege ich da irgendwelche News. Oder ich kann da eine Frage online stellen und sagen, hey, wie macht ihr das? Dann kann jeder auf der ganzen Welt da quasi Tipps geben, Hinweise, wie auch immer. Aber vielleicht ein Beispiel noch, was wir tun, um auch so ganz banal räumlichen Austausch zu fördern. Ne? Also wenn man mal wirklich im Kleinen anfängt, gibt es bei uns zum Beispiel auch ein Tool, wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach mal Mittagessen gehen mit jemandem aus einem anderen Bereich. Ich komme mir aber doof vor, wenn ich jetzt darüber stiefel in die Abteilung und sage, hast du Lust mit mir essen zu gehen? Und so kann man sich eben in diesem Tool sozusagen anmelden. Dann wird durch einen Zufallsgenerator werden quasi zwei Personen zusammengewürfelt und die treffen sich halt dann am Standort X und gehen zusammen Mittagessen. Und der eine erklärt, was mache ich den ganzen Tag im Controlling, und ich erkläre, was mache ich den ganzen Tag im Personal. Und so lernt man sich dann eben auch persönlich kennen. Da baut man sich vielleicht auch ein Netzwerk auf und sagt, hey, mit dem war ich doch mal Mittagessen, komm, der hat mir das erklärt, den rufe ich jetzt mal schnell an. Oder ich weiß, was machen die da. Und ich glaube, das Tool ist natürlich computerbasiert und so, aber es gibt natürlich eine gute Brücke, um Barrieren auszuräumen, wenn man eben noch keine Verbindung hat. Ja, absolut. Und ich denke, sowas kann man auch im Kleinen organisieren.
Ja, absolut. Und ich glaube, da brauchen wir vielleicht kein Tool. Ja. Aber das kriegen wir auch anders hin. Vielleicht bei uns nicht nur zwischen den Abteilungen hier im Grassi, sondern auch eher, um diese drei Häuser stärker miteinander zu vernetzen. Andererseits sind das immer noch stark Leute, die in einem bestimmten Bereich mit einer bestimmten Kompetenz arbeiten. Mhm. Und was wir merken im Museum, ist, dass diese Kompetenzen mehr und mehr einander überschneiden. Dass zum Beispiel die Grenze zwischen was ist kuratorische, kustodische Arbeit und was ist Bildung und Vermittlungsarbeit viel stärker miteinander eine Überlappung hat. Und wir arbeiten mehr und mehr trans- und interdisziplinär. Und was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist das Ethnologische Museum in Göteborg, die schon seit mehreren Jahren einfach die Rollen im Museum jedes Jahr tauschen, sodass der Bildung- und Vermittlungsperson für ein Projekt einen Bildungs- und Vermittlungshut aufhat, aber vielleicht in 2 Jahren der Kurator oder die Kuratorin ist und dann in 2 Jahren die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht. Und das hat wahnsinnig viele Nachteile, aber es hat natürlich auch sehr viele Vorteile, nämlich, dass zum einen man viel stärker so ein Verständnis kommt für die Arbeit des jeweiligen anderen und man befördert diese Trans- und Interdisziplinarität. Das würde ich wahnsinnig gerne auch stärker hier einführen. Hat natürlich auch leider was mit unterschiedlichen Entgeltgruppen zu tun, weil leider nicht alle Kompetenzen gleichwertig auch entlohnt werden. Und wenn man dann auf einmal auf so eine kuratorische Stuhl sitzt, dann möchte man natürlich auch kuratorisch bezahlt werden und nicht in eine Bildung- und Vermittlungsgehaltsstufe. So, da ist noch vieles, wofür ich natürlich auch lobbyen möchte. Aber was ich jetzt merke aus den Gesprächen mit den Kollegen, ist, dass das sehr gut funktioniert. Was ich nochmal interessant fand, ist, was bedeutet dann Erfolg und wie misst man Erfolg? Bei Ihnen ist es natürlich letztendlich die Bilanz oder bei euch die Bilanzen. Oder nicht nur, okay, dann wäre ich daran sehr interessiert. Und bei uns sind es meistens die Besucherzahlen. Die Besucherzahlen müssen stimmen. Und ich kenne Museen, die jeden Tag eine E-Mail rumschicken. So, wir hatten gestern 3 Besucher weniger als letztes Jahr. Und dann sind alle schon total in Panik. Und dass wir da anders nachdenken und eher darüber nachdenken, was ist dann der Impact, den wir haben, und dass wir uns befreien von dieser Besucherfetisch. Aber das ist natürlich auch letztendlich eine politische Frage. Da müssen wir auch viel stärker politisch lobbyen und sagen, unsere Arbeit ist tatsächlich nicht nur 1:1 mit Besucherzahlen gleichzusetzen. Aber wenn du sagst, bei uns sind es nicht nur die Bilanzen, dann wäre ich nochmal interessiert, was das dann neben den Bilanzen sind.
Für mich sind es 2 Themen. Das eine ist, wie werde ich kurzzeitig gesteuert? Das sind so KPIs. Und das ist bei uns genauso. Was bei euch die Besuchszahlen pro Tag sind. Und wenn die mal in den Keller gehen, dann überall schrillen die Alarmglocken. Und du machst einen Sonderbericht zum Sonderbericht des Sonderberichts und guckst, wie du rauskommst und musst einen Maßnahmenplan machen. Wir sind momentan auch in einer Situation, wo wir einfach einen Downturn in der Industrie merken und überall schrillen die Alarmglocken. Und hat das dazu geführt, dass ich heute um 2 Uhr morgens meinen Rechner ausgemacht habe. Bin ich genauso drinnen. Aber der Erfolg, und da haben wir jetzt den Luxus, dass wir in einer privaten Firma sind, wird anders gemessen. Der alte Bosch hat einen Grundsatz geprägt, der ist immer noch gültig. Der heißt, eine Firma muss finanziell unabhängig sein, und zwar langfristig. Und das ist bei uns so drinnen wie das Amen in der Kirche. Das heißt, finanzielle Unabhängigkeit, Bosch hat eine extrem hohe Eigenkapitalquote, kann man auch in den Geschäftsberichten nachlesen, und ist stolz darauf, dass quasi das Geld, was erwirtschaftet wird, wieder in die eigene Firma gesteckt wird. Heißt aber auch, da gibt es einige Entscheidungsträger, das sind durchaus alte Honoratoren, die darüber bestimmen, was mit dem Geld passiert. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Das eine ist, man investiert in langfristige Themen. Das heißt, es gibt bestimmte Technologien, die heute alle gehypt werden, die einfach einen sehr, 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 sehr langen Atem gebraucht haben. Wäre man jetzt eine, sage ich mal, vielleicht eher börsennotierte Firma, wo man auf Quartalsergebnisse schaut und wo darüber entschieden wird, wer behält seinen Job oder wer behält seinen Job nicht oder wann wird zugemacht, hätte sich eine Firma wie Bosch nie bestimmte Entwicklungen leisten können, muss man ganz klar sagen. Und wir reden hier über einen Zeitraum von 20 Jahren, wo man keinen Erfolg hatte, aber technologisch an die Idee geglaubt hat. Es ist natürlich auch so, auch eine Firma ist kein Sozialverein und muss sich das irgendwie erwirtschaften. Also man muss genau überlegen, was leiste ich mir, wo stecke ich wirklich Geld rein, weil ich an die Technologie glaube. Und ja, da gab es viele Irrungen und viele Fehler. Also ich erinnere hier, Arnstadt ist nicht so weit weg. Bosch ist in der Solarenergie eingestiegen und ist wieder ausgestiegen.
Das hat vielleicht können schmerzhaft. Wir da tatsächlich was draus lernen oder das aus Empowerment, um das Wort mal zu nutzen, mitnehmen und sagen, wir wollen uns tatsächlich neu denken. Und das bedeutet, dass wir uns zugestehen, zu experimentieren. Und das kann auch mal in die Hose gehen. Mhm. Und den Luxus erlauben wir uns.
Es ist der Mix, das Portfolio muss ein Mix sein, das ist genau das Thema. Ich brauche so eine Cash-Cow, wo ich sage, gemade Wiesen, ne? Ich bin aus Bayern, das läuft eh von selber, alles gut. Und dann habe ich genau das Budget, was ich brauche, um Chip Money, um was zu investieren, zu sagen, ging nicht gut. Oder wo ich sage, es geht noch nicht gut. Ich weiß, aber ich glaube daran. Ja, ich habe die Passion und in 5 Jahren oder in 10 Jahren weiß ich, bin ich soweit. Und genau dieser Mix macht es aus.
Und jetzt kommt die Personaltante wieder mit dem Kulturthema. Es muss auch möglich sein, Fehler zu machen. Also man muss auch eine Fehlerkultur etablieren, wo die Mitarbeiter das Gefühl haben, wenn ich jetzt irgendwas teste oder ausprobiere und es geht schief, kriege ich nicht gleich einen auf den Deckel, sondern man spricht darüber, umdrehen, weiter und das nächste wird ausprobiert. Das ist bei Bosch gerade schon auch ein sehr wichtiges Thema, an dem arbeiten wir auch sehr, sehr viel. Wie können wir eine Fehlerkultur etablieren, dass die Mitarbeiter eben auch das Gefühl haben, sie können sich ausprobieren.
Das bedeutet, dass man sich dann nach jede Veranstaltung oder sagt nach jeder Ausstellung zusammensetzt und transparent und kritisch auch lernt, konstruktive Kritik zu üben und das auch anzunehmen und zu zeigen, was wollten wir, ist das angenommen, was können wir daraus lernen. Und das ist schon etwas, glaube ich, was nicht immer geht im musealen Kontext, weil man wieder im nächsten Projekt ist und dass wir da gucke ich jetzt mal meinen Kollegen an, die Zeit nehmen, um das tatsächlich reflektieren und auch ehrlich miteinander zu sein, konstruktiv miteinander zu sein und das dann wieder mitzunehmen zum nächsten Projekt.
Aber da sind wir auch getrieben, Leontinen. Also auch bei uns ist es oft so, dass man sich die Zeit der Reflexion halt nicht nimmt und sofort weiterrennt. Ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich dessen bewusst ist und trotzdem, so schwer es manchmal ist und so viele neue Projekte auch schon wieder anstehen, kurz einen Rückblick macht. Ja. Ne?
Aber ich glaube, da sind wir, weil wir so ein Technologieunternehmen sind, wo Qualität auch eins der obersten Güter ist, haben wir eine also relativ starre Fehler- oder Lessons-Learned-Kultur. Also einen Fehler kann man machen, okay, schön und gut, aber wenn ihnen halt mal vielleicht so ein Auto abbrennt, weil irgendwas versagt hat, ist das einfach nicht gut.
Was messen wir eigentlich? Das hat auch was letztendlich mit Haltung zu tun, weil es ist keine objektive Größe, es ist auch, was wollen wir messen und warum wollen wir uns selber auch messen. Aber ich bin froh, dass ihr die gleiche Probleme habt, weil der Zug immer wieder weitergeht und das muss ich dann auch facilitieren. Ich muss sagen, wir wollen das reflektieren. Und was sind die Lessons learned? Genau.
Wir haben das vorhin auf dem Balkon kurz gesagt, bei Bosch gibt es auch sogenannte Fuck-Up-Nights.
Ja, genau.
Also da spricht man nur drüber, was ist schiefgegangen. Weil normalerweise in der Kommunikation sagt man immer, wir sagen ja immer, oh, wir haben das Projekt gewonnen, oh, den Kunden haben wir akquiriert und schaut euch diese tolle neue Entwicklung an und wir haben so und so viele Leute eingestellt und das ist ja das, was man normalerweise in eine Organisation reingibt. Aber es sagt ja keiner, heute mache ich meinen Newsletter, ich bin total gescheitert, weil. Und genau, weil wir halt so eine Fehlerkultur auch etablieren wollen, gibt es jetzt diese Fuck-Up-Nights. Das heißt, wer auch immer was dazu beitragen möchte, kann sagen, okay, bei mir ist das und das schiefgegangen, das und das war die Ursache, wie habt ihr es mitbekommen, wie habt ihr es wahrgenommen, was lernen wir daraus?
Ja, bei mir ist alles, die Führungskräfte stellen sich hin und müssen quasi die Hosen runterlassen.
Aber was anderes. Wie schafft man es, dass man so eine Offenheit und letztendlich auch so einen geschützten Raum in so einem Fuck-Up-Night kreiert, dass man sich das auch traut, das zu sagen.
Vorbilder sind die Führungskräfte.
Okay.
Also es gibt logischerweise, es gibt eine Kultur, da sind halt dann diese Pizzaschachteln und die Biers, die da irgendwie da rumschwirren. Also man versucht es ein bisschen jovialer halt zu machen, was in einer Traditionsfirma schon was bedeutet. Ja.
Kommt ihr dann bei meinem ersten Fuck-Up-Night nochmal auf
ihr her? Wir bringen auch die Pizza mit. Und dann, ich glaube, einfach wichtig, man braucht halt immer Multiplikatoren, egal was man neu macht. Du brauchst immer welche, die sagen, hey, ich stütze dich, ich mache das für dich mit, ich glaube daran und ich treibe das jetzt einfach weiter. Und Vorbild müssen immer die Führungskräfte sein. Also ich kann nicht von jemandem, ich weiß ganz genau, wer Scheiße gebaut hat, ich nenne es einfach mal so, bringt ja nichts, wenn ich das irgendwie das öffentlich mache, hat die Person nichts davon. Es geht nicht um eine Kreuzigung, ja. Es geht darum, dass einer sagt, hey, ich krieg verdammt viel Geld, ich bin Führungskraft und ich habe Scheiße entschieden. Ja, es ist so. Was habe ich daraus gemacht? Das ist ja die Story. Nicht, was habe ich falsch gemacht, sondern was tue ich, damit es mir nicht mehr passiert? Was habe ich mir vorgenommen? Was ist mein persönliches Learning? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, einfach auch um klar zu machen, du bist auch nur ein Mensch, schätze ich mal. Ich hoffe, du machst viele Fehler, Leonide. Ich mache sie jeden Tag. Das ist doch genau das Wichtige. Also ich meine, wenn wir das nicht öffentlich machen und auch darüber reden, wird es auch nicht besser werden.
Ja. Naja, aber da muss ich letztendlich mit dem guten Beispiel
vorangehen. Genau.